Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Herr, immer mehr von dir, immer mehr deine Worte verstehen, immer mehr deine Werke tun. Dieser Wunsch soll in unserem Herzen immer größer werden und soll immer mehr unser Leben bestimmen. Ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden und für deine Gegenwart. Amen. Vom richtigen Handeln. Ich kann es noch lesen mit der Brille da hinten, danke. Vom richtigen Handeln, zwei ungleiche Söhne. Es ist wieder ein Gleichnis heute Morgen. Ich habe mich bei den letzten Predigten immer so ein bisschen an den Perikopentexten orientiert, also die Texte, die das Losungsbuch für den jeweiligen Sonntag als Predigtext vorgibt. Leider bin ich da heute ein bisschen aus der Spur geraten, denn die Predigt hatte ich eigentlich für den Gottesdienst vor 2 Wochen vorbereitet, als Taufe waren. Da sagte Rolf, können wir nicht tauschen. Also die Predigt heute ist über den Perikopentext von vor 2 Wochen. Ist aber trotzdem ganz wichtig und gut und ich glaube, können wir heute genauso gut hören wie vor 2 Wochen. Gleichnisse. Das Neue Testament ist voller Gleichnisse. Warum benutzt Jesus dieses Stilmittel, um seinen Zuhörern Dinge zu erklären? Wenn wir heute diese Gleichnisse lesen, dann fällt es uns manchmal schwer, auf den ersten Blick zu verstehen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Denn Jesus hat diese Gleichnisse immer in der Sprache der damaligen Zeit gesprochen. Er hat Beispiele genommen, die für seine Zuhörer in der damaligen Zeit sehr gut verständlich waren. Also aus dem damaligen Leben gegriffen. Und für uns ist es heute manchmal nötig, dass wir diese Gleichnisse versuchen, in unsere heutige Zeit zu übertragen, dass wir verstehen, was meint Jesus eigentlich damit. Es ist interessant, dass damals die Leute genauso begriffsstutzig waren, wie wir es heute manchmal sind. Es sind eigentlich Dinge, die liegen auf der Hand und trotzdem muss Jesus zu dem Kunstgriff des Gleichnisses greifen, dass die Menschen begreifen, worum es eigentlich geht. Und Jesus hat diese Gleichnisse ja normalerweise nicht nur so erzählt, dass er sie den Leuten hingeworfen hat. Es gab fast immer einen Anlass oder eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte des Gleichnisses von den zwei ungleichen Brüdern, die möchte ich jetzt vorlesen. Das ist eine Textstelle aus Matthäus 21. Als Jesus in den Tempel ging und anfing dort zu lehren, danke. Als Jesus in den Tempel ging und anfing dort zu lehren, traten die hohen Priester und Ältesten des Volkes zu ihm und fragten: Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Ich will euch nur eine Frage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr sie mir beantwortet, werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat, so zu handeln. Taufte Johannes im Auftrag Gottes oder im Auftrag von Menschen? Sie überlegten miteinander. Wenn wir sagen, im Auftrag Gottes, wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie glauben alle, dass Johannes ein Prophet war. So sagten sie zu Jesus: Wir wissen es nicht. Nun, erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht habe, das alles zu tun. Die Juden waren und sind ja ein Volk, das recht gerne diskutiert. Gerne alles in Frage stellt und alles 3-mal zerredet, 5-mal zerredet und wieder ganz neu zusammensetzt. Ich habe hier ein Bild, da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie diese Szene war im Tempel. Jesus ist da, er lehrt, er erzählt und außenrum sind die hohen Priester, die Ältesten des Volkes. Und sie stellen die Frage: In welchem Auftrag tust du das? Mit welcher Vollmacht vollbringst du das? Klingt auf den ersten Blick wie eine ganz harmlose Frage. wie eine Frage, hinter der ein großes Interesse steckt. Aber die Hohepriester, die Ältesten hatten alles nur nicht das Interesse, Jesus richtig zuzuhören. Das Interesse dieser Leute war, Jesus aufs Glatteis zu führen. Sie wollten ihn eigentlich in die Falle locken, da sie ihm hinterher so richtig eins überbraten konnten. Das hat Jesus natürlich sehr schnell gemerkt, dass es hier nicht um eine Lebensfrage ging, sondern um einen theologischen Disput. Es ging den Schriftgelehrten überhaupt nicht um eine hilfreiche Antwort. Jesus erkennt die wahre Absicht, die hinter der Frage der Schriftgelehrten steht, und er antwortet mit einer Gegenfrage. Und die Gegenfrage, ich finde die äußerst interessant. Was glaubt ihr? In wessen Auftrag hat Johannes die Menschen getauft? Johannes hat am Jordan als Vorläufer, als Herold von Jesus das Evangelium verkündet und hat die Menschen zur Vergebung ihrer Sünden getauft. Der Jordan ist für die Juden ein ganz symbolträchtiger Ort. Viele Jahrhunderte vorher war das die Stelle, wo Israel das heilige Land, das gelobte Land, in Besitz genommen hat. Der Jordan war ein Ort der Entscheidung. Am Jordan angekommen galt es, den Fuß ins Wasser zu setzen und über den Jordan zu gehen und das Gute, das Gelobte, das heilige Land einzunehmen. Und an diesem Ort hat Johannes die Menschen aufgefordert, ändert euer Leben, kehrt um, tut Buße und bekehrt euch. Ja, das war jetzt eine Zwickmühle. Er hat mit seiner Gegenfrage die Schriftgelehrten in einen Konflikt gestürzt. Sie wussten genau, sagen sie, Johannes ist von Gott geschickt. Tja, dann hätten sie sich eigentlich taufen lassen müssen und hätten das tun müssen, was Johannes gepredigt hat. Sagen sie aber, Johannes ist nur ein Mensch, er hat überhaupt nicht in Gottes Auftrag gehandelt. Ja, dann hätten sie das Volk gegen sich aufgebracht. Das Volk stand nämlich hinter Johannes. Das Volk hat Johannes sehr verehrt als Propheten, als einen, der wirklich mit einer göttlichen Stimme sprach. Das war ein sehr geschickter Schachzug von Jesus, die Frage der Schriftgelehrten mit dieser Gegenfrage zu beantworten. Sie konnten ihm keine Antwort geben. Er hat sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und nun kommen wir zum eigentlichen Gleichnis. Das hat er nämlich gleich anschließend erzählt, das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Doch was haltet ihr von folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren: Mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, antwortete dieser, ging aber nicht hin. Was meint ihr? Wer von den beiden hat richtig gehandelt? Der eine sagt nein, tut's aber doch. Der andere sagt ja und tut nicht. Auf wessen Seite ist eure Sympathie? Eins, auf den ersten. Ja? Ja, ja, meine auch. Ich denke, das ist auch wieder so eine rhetorische Frage von Jesus, die er in diesem Gleichnis stellt. Er hat ja eigentlich gar keine andere Antwort erwartet. Aber trotzdem muss man erstmal überlegen, was steckt denn eigentlich hinter dieser Frage? Wer von beiden handelt richtig? Wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Der Erste, antworten sie natürlich. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern und ihm Glauben zu schenken. Ja, das ist starker Tobak, den Jesus den Obersten des Volkes da verabreicht. Was ist wichtig in diesem kleinen, kurzen Gleichnis? Entscheidungen, die man getroffen hat, die kann man revidieren. Das hat der erste von den beiden Söhnen gemacht. Er hat gesagt, nein, ich habe gar keine Lust, heute in den Weinberg zu gehen. Mir ist es gar nicht nach Arbeit. Aber als er dann überlegte, hat er gemerkt, mir ist es vielleicht doch besser, wenn ich das tue. Die Arbeit muss ja doch von irgendwem irgendwann gemacht werden. Eine kleine Geschichte. Ein älterer Mann, wie wir ihn hier auf dem Bild sehen, fährt in einem Zug. Er ist im Zug unterwegs. Bei jedem Bahnhof, den der Zug erreicht, stöhnt und jammert er immer mehr. Ach, ach. Er unterhält das ganze Abteil mit seinem Gejammer und das wird von Bahnhof zu Bahnhof wird das Ganze schlimmer. Und irgendwann fragt ihn einer der Mitreisenden, was haben Sie denn, was bedrückt Sie denn? Sie jammern, Sie sind unglücklich, was ist denn passiert? Der Mann antwortet, ich sitze im falschen Zug. Und mit jedem Bahnhof komme ich weiter weg von dem Ort, wo ich eigentlich hin will. Aber warum steigen Sie da nicht aus? Fragt der andere. Das geht nicht. Ich habe doch so viel Geld für die Fahrkarte bezahlt. Eine Entscheidung, die man einmal getroffen hat, kann man revidieren. Und wenn man etwas erkennt, dann muss man es auch tun. Das Gleichnis fordert uns auf, richtig zu handeln, das Richtige zu tun. Wir haben zwei Beispiele, die Jesus hier nennt. Einmal, wie man richtig handelt und einmal, wie man falsch handelt. Das negative Beispiel sind die Schriftgelehrten. Sie sehen, sie wissen und sie handeln nicht. Ist dieses Gleichnis nun ein Gleichnis für Menschen, die gestanden im Glauben sind? Oder ist es ein Gleichnis für Menschen, die Jesus eigentlich noch gar nicht kennen, die vor der Frage stehen, soll ich Jesus nachfolgen oder nicht? Ich meine, die Frage des Gleichnisses gilt eigentlich für beide. Die gilt sowohl für Menschen, die schon lange in der Nachfolge stehen, und für welche, die auf der Suche sind. Denn wenn du schon lange ein Leben als Christ führst, bist du nicht davor gefeit, keine Fehler zu machen. Du bist nicht davor gefeit, auch mal etwas Falsches zu tun. Wenn Gott etwas von dir will, sagst du nein. Und dann fällt dir ein, Mensch, ist eigentlich doch besser, das zu tun, was Gott von mir will. Die Schriftgelehrten, die sehen und wissen alles. Sie haben den theologischen Hintergrund, die wissen ganz genau, was in der Heiligen Schrift steht. Die konnten genauso in Jesaja, die konnten genauso in Micha lesen. Die wussten ganz genau, dass die ganze Heilige Schrift darauf abzielt, dass irgendwann ein Messias kommt, um das Volk zu erlösen. Sie haben es bewusst negiert. Und noch mehr, sie handeln eigentlich sogar noch dagegen. Sie tun sogar noch Dinge, die das Ganze hintertreiben und unterminieren. Die Schriftgelehrten sehen und wissen, sie tun nach außen so, als wären sie die Frömmsten auf der Welt. Sie sagen, ja, wir glauben an Gott, Wir vertrauen auf Gott, aber wenn es ans Eingemachte geht, glaubt ihr, dass Johannes von Gott gesandt wurde oder von den Menschen? Dann fangen sie an zu überlegen, mit welcher Antwort komme ich besser weg? Und das ist die Frage, die wir uns auch in unserem Alltagsleben stellen müssen. Handeln wir so, wie wir meinen, dass wir besser davonkommen? Oder handeln wir im Gehorsam und im Glauben an Gott? Das Gegenbeispiel, die Zöllner und Huren, der Abschaum des Volkes. Sie glauben und handeln. Sie wurden von der Predigt des Johannes ins Herz getroffen. Sie wurden von dem, was Jesus tat, ins Herz getroffen. Als Jesus zu Zachäus sagte, komm, steig herab vom Baum, ich will heute bei dir einkehren, ich möchte heute dein Gast sein, da gab es kein Zurück mehr. Da galt es nur noch, ich steige vom Baum herab und Jesus ist bei mir Gast. Als Matthäus von Jesus aufgefordert wurde, lass alle stehen und liegen, folge mir nach, da gab es für den Matthäus kein Halten. Er wusste, Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Glauben und handeln. Vom richtigen Handeln. Du darfst falsche Entscheidungen treffen. Da wird dir niemand einen Strick draus drehen. Am allerletzten Jesus. Er kennt uns, er weiß genau um unsere Schwächen, um unsere Probleme, die wir haben. Du darfst falsche Entscheidungen treffen. Aber Gott schenkt dir Gnade, wenn du bereit bist, umzukehren. Du kannst noch so weit von ihm entfernt sein, die Distanz zwischen ihm und dir, die kann noch so groß sein, seine Gnade wird dich immer erreichen. Seine Geduld ist größer als unsere Unzulänglichkeit. Das müsste man sich über den Spiegel schreiben, dass wenn man morgens ins Bad geht und schaut sich im Spiegel an, dass man das jeden Tag morgens sieht. Gottes Geduld ist größer als meine Unzulänglichkeit. Er deckt das alles zu. Und er kann aus unseren Niederlagen große Siege vollbringen. Wenn wir bereit sind, Fehler einzugestehen und aus einem Nein ein Ja werden lassen. Gott möchte, dass wir nicht nur Ja-Sager sind, sondern auch Ja-Tuer. Der Ja-Sager und der Ja-Tuer, das ist ein ganz großer Unterschied. Und für Gott ist es ein Gräuel, wenn du ihm gegenüber so tust, als hättest du alles verstanden, als würdest du alles wissen und handelst genau gegenteilig. Es gibt einen schönen Vers, den möchte ich euch zum Abschluss sagen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir können vor unseren Mitmenschen eine wunderbare Scheinwelt aufbauen. Wir können vor unseren Mitmenschen tun, als ob. Das gelingt sogar in vielen Fällen, weil ja niemand hinter unsere Fassade schauen kann. Es kann ja niemand in unsere Herzen schauen und lesen, was da wirklich drin ist. Aber das ist Selbstbetrug, denn Gott kann in unser Herz schauen. Gott schaut in unser Herz und er weiß genau, wie wir es meinen. Er weiß genau, ob unser Ja ein wirkliches Ja ist oder ob unser Ja ein Vielleicht oder ein Nein ist. Ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Bewusstsein in die vor uns liegende Woche gehen könnt, in die nächsten Tage, dass ihr euch prüft, ist das, was ich sage, das, was ich handle gegenüber Gott, ist das wahrhaftig? Ist es ein Ja oder ist es ein Nein oder ist es ein Vielleicht? Gott möchte ein freudiges Ja hören und auch ein freudiges Ja tun sehen und dann wird er uns segnen. Amen.